ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Mehr als 5 Jahre war die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa in Haft. Immer wieder vergingen in dieser Zeit Monate ohne ein Lebenszeichen von ihr. Nun ist sie frei und mit ihr 122 weitere politische Gefangene. Auch der belarussische Friedensnobelpreisträger Alois Bialatski wurde aus der Haft entlassen. Es ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Machthaber Lukaschenko und den USA, die im Gegenzug Wirtschaftssanktionen gegen Belarus gelockert haben. Jens Eberl.
Nach mehr als 5 Jahren gibt es ein Wiedersehen. Maria Kolesnikowa umarmt ihren früheren Chef Viktor Babariko. 2020 hatte sie seinen Präsidentschaftswahlkampf in Belarus geleitet. Er wurde festgenommen, dann wurde sie selbst zur Symbolfigur des Protests gegen das Lukaschenko-Regime. Bis man auch sie wegsperrte, nun sind beide wieder frei. Das ist ein großes Glück, den allerersten Sonnenuntergang in Freiheit zu sehen, und er ist so wunderschön. Aber ich denke auch an all die, die noch nicht frei sind. Nach der international nicht anerkannten Wiederwahl Lukaschenkos gingen 2020 Hunderttausende in Belarus auf die Straße. Maria Kolesnikowa, damals noch mit blond gefärbten Haaren, wurde zu einer der Anführerinnen der Bewegung. Lukaschenko ließ die Proteste immer härter niederknüppeln, immer mehr Demonstranten verschwanden in Gefängnissen. Die Welt schaute entsetzt nach Belarus. Kolesnikowa wurde später wegen angeblicher Umsturzpläne und Extremismus zu 11 Jahren Haft verurteilt. Heute wurden mehr als 120 Gefangene freigelassen. Sie wurden ins Ausland gebracht, in die Ukraine und nach Litauen. Die Vermittlung kam über den amerikanischen Sondergesandten John Cole zustande. 2 Tage sollen die Verhandlungen zwischen dem belarussischen Staatschef Lukaschenko und Cole gedauert haben. Ich glaube, dass Lukaschenko sich bewegt, dass er eine normalere Beziehung zu den Vereinigten Staaten und dem Westen anstrebt. Wir bewegen uns also in diese Richtung, und während wir diesen Weg gehen, denke ich, dass er offen für eine weitere Normalisierung der Beziehungen zu anderen Nationen ist. Die Freilassung scheint aber vor allem ein Deal zwischen den USA und Belarus zu sein. Die USA haben im Gegenzug Sanktionen auf belarussische Kaliumproduktionen aufgehoben. Das hilft Lukaschenko. Unter den bekannten Namen ist auch der Friedensnobelpreisträger Alois Bialatski. Die Tatsache, dass Lukaschenko einige seiner bekanntesten und wichtigsten politischen Gegner freilässt, zeigt, wie drängend die wirtschaftlichen Probleme im Land offenbar sind.
Berlin rückt ins Zentrum der Verhandlungen um eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine. Wer wen wann in der Hauptstadt trifft, da scheint gerade sehr viel Bewegung zu sein. Bereits morgen sollen außenpolitische Berater aus Deutschland, den USA und der Ukraine in Berlin zusammenkommen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj sei schon auf dem Weg, heißt es. Für Montag sind Stand jetzt Gespräche mit weiteren europäischen Regierungschefs geplant. Allerdings, im Moment scheint die Ukraine nach den jüngsten schweren Angriffen von einer Waffenruhe sehr weit entfernt. Wassily Golot.
Odessa. In der Millionenstadt müssen Ukrainerinnen und Ukrainer heute für Trinkwasser anstehen. Hunderttausende Haushalte haben nach dem jüngsten russischen Beschuss außerdem keinen Strom. Wir sind morgens aufgewacht, haben uns gesammelt und leben dieses Leben, weil wir überleben müssen. Es gibt keinen Grund zu streiten oder aufzugeben. Alles wird gut. Es gibt genug Wasser für alle und auch genug zu essen. Wir dürfen den Mut nicht verlieren. Während die Bemühungen um Wege zum Frieden andauern, setzt Russland seine massiven Angriffe fort. Mit 465 Angriffsdrohnen und 30 Raketen allein in der vergangenen Nacht. Sie zielen auf die Hafen- und Energieinfrastruktur im Süden der Ukraine. An der Front weiter heftige Kämpfe, wie hier in Kupjansk im Nordosten der Ukraine. Anfang Dezember behauptet Russlands Machthaber Wladimir Putin, Kupjansk vollständig zu kontrollieren. Gestern reist der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj nach Kupjansk. Ein Frontbesuch in einer entscheidenden Verhandlungsphase, um Russlands Propaganda zu entlarven. Erfolge an der Front sind entscheidend, damit die Ukraine Erfolge in der Diplomatie erzielen kann. Die Botschaft: Russland ist längst nicht so stark, wie es tut. Sie richtet sich vor allem an Donald Trump, Der US-Präsident hat zuletzt wieder verstärkt russische Positionen übernommen und den Druck auf die angegriffene Ukraine erhöht. Selenskyj will den Dialog aufrechterhalten. Ich werde mich mit Vertretern von Präsident Trump treffen und auch mit unseren europäischen Partnern. Ziel ist, eine Grundlage für Frieden zu schaffen, eine politische Vereinbarung zur Beendigung des Krieges. Auch wenn ein schnelles Ende des russischen Angriffskriegs noch nicht greifbar ist, die anstehenden Gespräche in Berlin sind ein wichtiger diplomatischer Schritt für die Ukraine und für Europa.
Dann fragen wir noch mal nach bei Matthias Deiß in Berlin. Matthias, Präsident Selenskyj wird also voraussichtlich morgen schon in Berlin sein. Werden dann die für Montag mit ihm geplanten Gespräche auch schon morgen beginnen?
Also, dass die Gespräche am Sonntag beginnen, scheint unstrittig, aber in welcher Besetzung, das ist immer noch unklar. Ursprünglich hat es ja geheißen, dass erstmal zunächst auf Beraterebene getagt werde, also ohne Regierungschefs, und dass Selenskyj, Merz und weitere Kollegen aus Europa dann Montag zu den Gesprächen dazustoßen. Alles andere ist von deutscher Seite bisher nicht bestätigt. Das heißt aber natürlich nicht, dass es deshalb nicht möglich ist. Das gilt in erster Linie natürlich erstmal für Selenskyj, aber Bundeskanzler Merz ist am Sonntag auch in Berlin und wäre damit zumindest verfügbar. Es ist gerade sehr schwer zu diesem Thema offizielle Informationen zu bekommen. Die deutsche Seite hält sich da wirklich extrem bedeckt, sagt nur, dass man am Sonntag mit Logistik und Räumlichkeiten unterstützen wird. Auch über die Erwartungen will keiner öffentlich reden. Was aber auffällt, ist, dass man alles vermeidet, sie in die Höhe zu treiben. Alle wissen, die US-Seite, die macht gerade weiter enormen Druck, will die Verhandlungen ja erkennbar vor Weihnachten zu einem Ende bringen. Hier in Berliner Regierungskreisen verweist man aber darauf, dass die Ukraine nicht unbegrenzt Zugeständnisse machen kann und man weiter an ihrer Seite steht. Und selbst wenn es am Ende ein Ergebnis geben sollte, das hat die Vergangenheit ja schon gezeigt, hieße das noch lange nicht, dass Wladimir Putin ein solches auch akzeptieren werde.
Matthias Deiß, danke für diesen aktuellen Stand. Danke nach Berlin.
Gerne.
Und wir bleiben in Deutschland. Im Raum Dingolfing in Niederbayern konnte offensichtlich ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt vereitelt werden. 5 Männer wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Und wir schalten zu Nico Angerstorfer in Höfen bei Dingolfing. Nico, was ist über die vereitelten Anschlagspläne denn bis jetzt bekannt?
Die Generalstaatsanwaltschaft München hat heute Abend mitgeteilt, dass 5 Männer verhaftet wurden. Dabei handelt es sich um einen Ägypter, einen Syrer und 3 Marokkaner. Sie sollen einen Anschlag geplant haben auf einen Christkindlmarkt, auf einen Weihnachtsmarkt hier in Niederbayern im Raum Dingolfing. Das Ganze soll mit einem Fahrzeug geplant worden sein. Mehr wissen wir dazu nicht. Wir wissen auch noch nicht, wie genau, wie konkret diese Pläne waren, wo genau welcher Weihnachtsmarkt betroffen war und wann vor allem dieser Anschlag hätte stattfinden sollen.
Vielen Dank, Nico Angerstorfer, für diese Informationen zu diesem Zeitpunkt. Dankeschön. Du bist bei Freunden. Wird man mit diesen Worten empfangen, dann weiß man, es kann einem nicht wirklich etwas Schlimmes passieren. Und so war der Empfang von Kanzler Friedrich Merz beim CSU-Parteitag durch Parteichef Markus Söder heute überaus freundlich und milde. All der Druck und Stress, den die innenpolitische und die Weltlage gerade beim Kanzler aus verursachen dürften, bei der Schwesterpartei in München konnte Merz mal kurz durchatmen. Statt spitzer Bemerkungen gab es Folklore zum Aufsetzen. Jannik Penz.
Wer von diesen beiden den Hut auf hat, ist seit langem geklärt. Und es scheint, als habe selbst Markus Söder seinen Frieden damit gemacht.
Du bist bei Freunden. Auch wenn die Zeiten schwer sind, liebe Freundinnen und Freunde, muss man zusammenhalten.
Wie schwer die Zeiten sind, beschreibt der Kanzler in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag deutlich. Fast eine Stunde lang macht Merz klar, es sieht nicht gut aus und dafür sei auch die Union verantwortlich.
Wir haben viele Jahre und Jahrzehnte in Deutschland regiert. Und wir waren jetzt nur 3,5 Jahre in der Opposition. Aber seien wir auch da bitte ehrlich miteinander. Es ist verdammt viel liegen geblieben.
Probleme sieht Merz nicht nur auf der großen Weltbühne. Vor allem die heimische Wirtschaft bereitet dem Kanzler Sorgen. Eine schnelle Besserung verspricht er nun nicht mehr.
Diese Aufgabe, die ist nicht in wenigen Tagen oder Wochen zu lösen. So wie ich da auch Leute aus der Industrie höre, die dann sagen, ja, wenn man so ein Problem hat, dann macht man ein 100-Tage-Programm, setzt Projektgruppen ein und wenn das nicht funktioniert hat, dann schmeißt man sie raus. So kann man ein Land nicht führen.
Der Kanzler bittet um Geduld und Nachsicht in ernsten Zeiten. Reformen ja, aber halt später irgendwann. Bei der CSU kommt das alles eher so mittel an.
Naja, wir müssen zügig vorankommen, ganz klar. Wir dürfen uns nicht im Klein-Klein verlieren. Wir müssen die Sachen anpacken und das wird Friedrich Merz auch machen.
Es tut sich wirklich wahnsinnig viel. Wir kommen in vielen Punkten sehr gut voran. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist leider noch nicht ganz auf den Punkt angekommen. Daran müssen wir arbeiten.
Aber dass das Rentenpaket nur ein Nebenthema ist, das hätte schon mehr angesprochen werden sollen, weil das war schon ein Schlag ins Gesicht für viele Leute.
Zum Abschied gibt's für den Kanzler dann den bayerischen Trachtenhut als Geschenk. Für die CSU ein Geben und Nehmen.
Und denk immer dran, wir Bayern können natürlich den Hut auch umdrehen, dass vom Bund auch einiges reinkommt.
Merz könnte sein neues Geschenk jetzt natürlich gleich nutzen, allen nochmal zeigen, dass er selbst bei der CSU in Bayern den Hut auf hat. Doch das traut sich der Kanzler neben Markus Söder dann doch nicht so ganz.
Und zum CSU-Parteitag und zum Verhältnis zwischen der Partei und ihrem Vorsitzenden hat Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Viel Zuspruch, langer Beifall. Dieser CSU-Parteitag war ein Erfolg für den Parteivorsitzenden, für den der CDU. Friedrich Merz hat die versprochene Rückendeckung bekommen von der Schwesterpartei. Das machte umso deutlicher, wie wenig Rückendeckung die CSU ihrem eigenen Vorsitzenden gerade schenkt. Gemessen an CSU-Verhältnissen, gemessen am Beifall für Merz, war dieser Parteitag ein Denkzettel für Markus Söder. Meine erste Botschaft geht an die CSU-Delegierten. Keine Denkzettelwahlen bitte. Das Vertrauen in die Institutionen dieser Demokratie sinkt. Und ganz weit unten stehen die Parteien. Warum sollten die Leute Parteien vertrauen, die selbst ihren eigenen Vorsitzenden nicht vertrauen? Gilt übrigens auch für alle SPDler, die unlängst ihren Lars Klingbeil nicht wollten. Wer keinen Bock hat auf den Vorsitzenden, der stelle einen Gegenkandidaten auf. Der fordere eine Aussprache. Einfach Nein ankreuzen ist zu wenig. Es macht Politik unkalkulierbarer, noch schwerer, als sie sowieso ist. Meine zweite Botschaft geht an Markus Söder. Er darf diesen Denkzettel nicht einfach wegwischen. Die Gefahr besteht. Den Fragen nach Konsequenzen weicht Söder beharrlich aus. Ein Vorschlag. Söder sollte weitergehen auf dem Weg, den er jetzt bei diesem Parteitag eingeschlagen hat. Weniger Show, mehr Staatsmann. Weniger Pose, mehr Programm. Den Anfang seiner Neuerfindung hat Markus Söder gemacht. Dass er dafür noch nicht belohnt wurde, sollte ihn nicht stoppen.
Die Meinung von Achim Wendler. Mit einem Taxi nach Paris, nur für einen Tag, weil ich Paris nun mal so mag. Das sang Anfang der 80er Jahre eine Hamburger Popband. Doch die Fahrt dorthin mit dem Auto bedeutet inzwischen ja vor allem eines, sehr viel Stau. Weil die Straßen um die französische Hauptstadt häufig verstopft sind, soll es jetzt aber Entlastung geben. Von heute an heißt es mit einer Gondel nach Paris. Michael Strempel.
In Créteil, dem südöstlichen Vorort von Paris, ist es heute das Ereignis. Über den tristen Fassaden der Wohnblocks schwebt jetzt etwas, das eher an einen Skiurlaub erinnert. Europas größte innerstädtische Seilbahn. Familie Oumadi hat sich geschlossen aufgemacht, die neue Attraktion ihrer Heimatstadt zu testen. Ich finde das unglaublich toll. Für die Kinder aber vor allem, um Zeit zu gewinnen. Ich habe viele Freunde am anderen Ende. Bisher brauchte ich dahin 40 Minuten mit meinen Eltern. Jetzt schaffe ich es alleine in 18 Minuten. Zeit sparen, darum geht es vor allem. Die Menschen hier lebten bisher in einem toten Winkel des Pariser Streckennetzes. Busfahrten dauerten quälend lang. Mit der Seilbahn ist ihre Region an die Metro und damit die Innenstadt von Paris angebunden. Kosten soll die Seilbahn aber auch sparen. Im Vergleich zu teuren und aufwendigen Tunneln für die Metro waren die 138 Millionen Euro für die 4,5 Kilometer Strecke fast schon ein Schnäppchen. Wir schaffen hier ein weltweites Beispielprojekt, das sicher Nachahmer finden wird. Die Seilbahn ist ein komfortables und günstiges Transportmittel. Es gibt aber auch Sorgen, zum Beispiel die vor Pannen. Vor der Inbetriebnahme hat die Feuerwehr trainiert, Menschen aus der Seilbahn zu evakuieren. Darin haben sie im Flachland rund um Paris naturgemäß wenig Erfahrung. Deshalb die aufwendigen Rettungsübungen. Die Pfeiler der Seilbahn sind mit speziellen Steigleitern ausgestattet, damit Retter schnell zu den Gondeln kommen. Fraglich nur, wie beruhigend die Fahrgäste die Perspektive finden, dass ihr Arbeitstag im Ernstfall so enden könnte. Eine weitere Herausforderung, der sogenannte Überflug über Gebäude oder andere Verkehrsteilnehmer. Die Sorge vor einem Kabinenabsturz sei gerade für deutsche Verkehrsplaner ein Problem.
Es gibt in Deutschland zum Beispiel auch eine deutliche Zurückhaltung gegenüber den urbanen Seilbahnen, eben gerade aus dem Grund, dass man eben diesen Überflug vermeiden will.
Einige deutsche Städte wie Herne im Ruhrgebiet stehen trotzdem mit eigenen Seilbahnplänen in den Startlöchern. Die UMADIs aus Créteil haben dazu eine klare Empfehlung. Machen.
Wir machen jetzt auch. Wir kommen zum Sport und zum 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Sehr lange musste der FC St. Pauli auf ein Erfolgserlebnis warten, aber heute war es endlich soweit. Die Hamburger gewannen das Kellerduell gegen Heidenheim mit 2:1. Und das, obwohl sie mehr als 45 Minuten in Unterzahl waren.
Endlich wieder Heimsieg, endlich überhaupt ein Sieg. Nach 9 Spielen ohne Dreier in der Liga, dank Martijn Kaas.
Wenn er in der Position ist, dann hat er einfach eine Qualität, die nicht viele haben in der Box.
Bedankt. Das muss in Hamburg heute der Ausdruck sein gegenüber dem Niederländer Martijn Kaas. Der Stürmer trifft zum ersten Mal in der Liga 1:0 in der 35. Minute. Der Schock aber für St. Pauli kurz vor der Pause. Eric Smith sieht rot nach diesem zupfenden Vergehen. Der Dämpfer in der stärksten Phase, der Gastgeber. Heidenheim drückt dann natürlich in Überzahl, aber in genau dieser Phase trifft Martijn Kaas zum zweiten Mal. Erneut aus spitzem Winkel mit etwas Hilfe von Heidenheims Ramay.
Wir haben die 2 Tore auch gebraucht, so. Perfekt für mich natürlich.
Mit wirklich allem schmeißen sich die Hamburger dann in die Angriffe der Heidenheimer. Denen gelingt jedoch nur noch der Anschluss durch Marvin Pieringer in der 64. Minute. Der Rest ist unbedingter Siegeswille von St. Pauli, der zu Frust bei Heidenheim führt und dazu führt, dass ganz St. Pauli heute bedankt sagt. Zum Niederländer Martijn Kaas.
Kommen wir zum Hamburger Stadtrivalen, zum HSV. Der hatte ja am vergangenen Wochenende im Nordderby gegen Bremen gewonnen. Heute nun ging es zu den Hoffenheimern und mitgereist waren etwa 15.000 HSV-Fans, die aber keinen so schönen Nachmittag hatten. Die Hamburger verloren in Sinsheim klar mit 1:4 und bleiben weiter ohne Auswärtssieg in dieser Saison.
Es war ein Spieltag zum Ärgern für den Hamburger Sportclub.
Defensiv ist die unsere Basis. Das haben wir heute leider irgendwie nicht so geschafft, irgendwie kompakt zu bleiben.
Das 1:0 fällt in der 8. Spielminute durch Grischa Prümel. Völlig frei kommt er im Strafraum zum Kopfball und macht sein 5. Saisontor. In der 31. trifft dann Ozan Kabak. In der Abwehr ist er für den gelb gesperrten Bernardo in die Startelf gerückt. Hier macht er es wie ein echter Mittelstürmer. Auch nach der Halbzeitpause ist die TSG weiter spielbestimmt. Tim Lemperle zum 3:0 nach 65 Minuten. Und es kommt noch bitterer für die Hamburger. Fisnik Aslani neu in die Partie gekommen mit dem 4:0 in der 72. Spielminute.
Wir haben vieles gut gemacht, haben aber auch in Teilbereichen des Spiels gesehen, dass wir absolut Luft nach oben.
Dass nicht alles perfekt ist, zeigt sich in der 82. Minute. Der HSV trifft durch Philipp zum 1:4. In der Nachspielzeit gibt es dann noch einen Handelfmeter für den HSV, aber Philipp rutscht weg und vergibt. Die TSG gewinnt und kämpft weiter um die internationalen Plätze.
Und die weiteren Ergebnisse von heute. Frankfurt besiegt Augsburg 1:0. Mönchengladbach verliert 1:3 gegen Wolfsburg und Leverkusen-Köln 2:0. Und wir haben noch Ski Alpin. Nicht Lindsay Vonn, sondern Emma Eicher stand heute bei der 2. Weltcup-Abfahrt in St. Moritz im Mittelpunkt. Die 22-Jährige raste nämlich überraschend zu ihrem 3. Weltcup-Sieg insgesamt und ließ die Top-Favoritinnen hinter sich. Die US-Amerikanerin Vonn wurde 2. und auf Platz 3 die Italienerin Sofia Goggia. vom Schweizer Schnee zurück zu uns nach Deutschland. Liebe Claudia, wie wird denn das Sonntagswetter?
Ja, das ist nicht ganz so sonnig, wie wir es eben auf den Bildern gesehen haben. In der Schweiz und auch bei uns heute so ab rund 1000 Metern. Strahlender Sonnenschein, sonst Nebel, Hochnebel. Den haben wir morgen auch noch. Dann aber wird es deutlich sonniger. Morgen gerade mal Hamm in Westfalen, Nordrhein-Westfalen. Ein bisschen Sonne, ansonsten überall trüb. Ob jetzt Stuttgart, Passau oder Schwerin. Die nächsten Tage aber werden sich die Nebelfelder rascher auflösen. Und das bedeutet, es wird sonniger. In Hamm in den nächsten Tagen sogar 5-6 Stunden. Dann geht es wieder ein bisschen runter. Auch Stuttgart, Montag, Dienstag richtig viel Sonnenschein. Und am Mittwoch oder am Dienstag vor allen Dingen kommt das dann auch in der Osthälfte Deutschlands an. In der Nacht noch dichte, tiefhängende Wolken, die breiten sich wieder aus. Dazu regnet es auch leicht durch eine Kaltfront. Die zieht weiter nach Südosten. Von Nordwesten her in der Nacht erstmal aufgelockert, dann kommen schon wieder neue Wolken. Also Sternschnuppen sieht man in der Nacht nicht so besonders gut. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 6 bis minus 2 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen so 3, 4 Grad im Dauergrau, sonst bis zu 11 Grad. Und in den nächsten Tagen mehr Sonnenschein. Anfangs noch Nebel, Hochnebelfelder, vor allem der Dienstag wird aber verbreitet sonnig, im Westen mild.
Freuen wir uns drauf und sagen herzlichen Dank, Claudia. Das waren die Tagesthemen am Samstag. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag, das diesmal die Rituale in der Adventszeit behandelt. Wir sehen uns sehr gerne morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.